Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und auch heute kommt der Büchermarkt wieder live von der Frankfurter Buchmesse. Schön, dass Sie uns zuhören und hier vor der Bühne des Deutschlandfunks auch zu sehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir haben wohl alle mehr oder weniger das Gefühl, in einer Zeit zu leben, in denen wir sozusagen mit grundsätzlichen Problemen konfrontiert sind, deren Lösung wenig Aufschub dulden. Also zum Beispiel Klimawandel, Migrationsbewegung, Auflösung der bisherigen Weltordnung, so wie wir sie bislang kannten, wirtschaftliche und digitale Globalisierung, die kaum noch beherrschbar zu sein scheint. Das alles verändert uns. Wir wissen noch nicht, wie und wie es in Zukunft sein wird, aber es wirft grundsätzliche Fragen auf. Ich habe nun zwei Gäste hier, die sich auf sehr unterschiedliche Weise in ihren Büchern diesen Problemen nähern. Unterschiedlich schon deshalb, da es einmal um einen Roman geht und im anderen Fall um ein Sachbuch. Aber es gibt eine gewisse thematische Überschneidung, würde ich so mal sagen. Wenigstens habe ich so gelesen, in beiden Büchern spielt die Macht der Technik in einer digitalisierten Welt eine wichtige Rolle. Ich begrüße ganz herzlich Sascha Lobo und Philipp Schönthaler.
Hallo. Hallo.
Ich möchte ganz gerne am Anfang meine beiden Gesprächspartner kurz vorstellen. Philipp Schönthaler, 1976 geboren, mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller, hat im Verlag Mattes und Seitz unter anderem das Sachbuch Survival in den 80er Jahren, der dünne Pelz der Zivilisation, vorgelegt. Wie den Erzählungsband vor Anbruch der Morgenröte Leben und Dienste 1. Die hier begonnene Auseinandersetzung mit Technik, Digitalisierung und Form zukünftigen Zusammenlebens hat er nun fortgesetzt in seinem neuen Roman Der Weg aller Wellen, Leben und Dienste 2. Sascha Lobo, 1975 geboren, also Sie gehören einer Generation an, genau ein Jahr Unterschied, mehr ist es nicht. Publizist, Blogger und Podcaster und unter anderem für Spiegel Online als Kolumnist tätig. 2006 veröffentlichte er zusammen mit Holm Friebe das Buch Wir nennen es Arbeit, die digitale Bohème oder intelligentes Leben jenseits der Festanstellung, wenn es das gibt. Aber warum nicht? Und unter anderem auch 2012 zusammen mit Katrin Passig, Internet, Segen oder Fluch? Fragezeichen. Jetzt hat Sascha Lobo das Sachbuch Realitätsschock, 10 Lehren aus der Gegenwart bei Kiepenheuer und Witsch vorgelegt. Sascha Lobo, Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch mit einer ganzen Palette von Zukunftsproblemen, muss man so sagen, und Zukunftsfragen. Vom Klimakollaps über Migration, vom Rechtsruck bis zur Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Also eine hyperkomplexe Wirklichkeit sei entstanden, schreiben Sie in Ihrem Buch, die uns einen Realitätsschock zugefügt haben. Das alles, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, führt zu einem Realitätsschock oder die einzelnen Kapitel zu diesen einzelnen Fragen. Ich wollte Sie zuerst mal fragen, wie meinen Sie das? Also ich würde mal sagen, die Einzigen, die aufgewacht sind, das sind im Grunde genommen die ganz jungen Leute. Viele andere schlafen noch. Also ich meine damit jetzt zum Beispiel Klimawandel, Autos werden immer größer, Sprit wird immer mehr verbraucht, die Digitalisierung, weiß ich auch nicht genau, die Gefahren, wie viele wirklich sich davon beängstigt oder getroffen fühlen. Also die Frage, wie meinen Sie das mit dem Schock?
Also ich sehe schon Anzeichen, dass es einen Realitätsschock gibt. Das ist ja erstmal ein gesellschaftliches Erklärungsmuster, dass eine größere Zahl von Menschen begreift, huch, die Welt ist anders, als wir gedacht oder gehofft haben. Und das ist natürlich nicht wie bei einem Individuum ein Schock, der nur eine Sekunde dauert oder eine Minute. Das ist eher ein Prozess, der aber gesellschaftlich in großen Kollektiven spürbar ist. Da würde ich widersprechen. Denn ich glaube, dass schon die meisten Menschen auch hier in Deutschland gemerkt haben, und das ist das Wesen des Realitätsschocks im Klima, das ich beschreibe, dass der Klimawandel nichts ist, was man lange dachte, dass so 2050 dann auch mal wirklich ganz ernste Situationen herstellt, sondern dass der Klimawandel jetzt und heute bereits spürbar ist, dass er zum Beispiel in dem unglaublich langen Sommer, sehr heißen Sommer, sehr trockenen Sommer 2018 auch eine Entsprechung bekommen hat, die für alle Menschen erfahrbar war. Und da gab es erkennbar einen Aufmerken, dass diesen Realitätsschock mit ganz vielen Symptomen, die darauf hindeuten lassen. Also angefangen von den sehr stark steigenden Umfragezahlen der Grünen, die, wo ich sagen würde, das hängt direkt mit da zusammen, weil die Grünen sich sehr früh dagegen positioniert haben, bis hin dazu, dass auf einmal das Gesprächsthema Nummer 1 im späten Winter 2018, 2019 die vielen Hunderttausenden, inzwischen Millionen Jugendlichen sind, die auf die Straße gehen. Das ist eine Form von Realitätsschock, aber ihre Wahrnehmung ist trotzdem nicht falsch, weil leider die Erkenntnis, dass die Welt anders aufgestellt ist und das daraus resultierende Handeln, also die Veränderung des eigenen Handels, das sind leider zwei Paar Schuhe.
Das trifft zum Beispiel auch, finde ich, auf die Digitalisierung zu und die sozialen Medien. Wie sehen Sie das? Wir bedienen uns alle dieser Medien. Sie sind für uns eine Selbstverständlichkeit geworden. Auf der anderen Seite werden wir ständig damit konfrontiert, wie wir benutzt, ausgehorcht werden, auch durch die großen Konzerne sozusagen, die Digitalkonzerne. Würden Sie sagen, es gibt da einen Schock, der eingetreten ist, sozusagen, der uns zu einer Bewusstwerdung führt?
Ja, also ich meine, wenn ich von meinem Roman ausgehe, da würde ich sagen, ist genau das andere Erklärmuster, dass da gerade, also ja, wenn es da eine Katastrophe gibt oder was auch immer, dann ist es gerade, dass es immer so weitergeht ohne Veränderung. Ich würde, glaube ich, grundsätzlich zustimmen, dass gerade Themen jetzt wie Klimawandel, da tut sich was, werden emotional diskutiert. Aber ich würde wahrscheinlich schon, also ich finde es tatsächlich auch eher erschreckend, wie viele Themen sich so oder ja, relativ lange doch vorziehen, auch Finanzkrise 2008, 2009, die immer noch andauert und ja, insofern jetzt Klimawandel, würde ich sagen, ist jetzt auch, ja, ist jetzt gerade unheimlich massiv und präsent, aber genau da wäre dann die Frage, inwiefern das auch wieder in Strukturen überführt werden kann oder dass da ja Handlungen raus resultieren.
Ja. Es gibt einen wichtigen Satz in Sascha Lobos Buch, der lautet: Wir versuchen, unsere gewohnten Erklärungsmuster aus dem 20. Jahrhundert auf die Geschehnisse des 21. Jahrhunderts anzuwenden und sind perplex, wenn sie nicht mehr passen. Würden Sie das eigentlich auch so sagen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja und nein. Also, oder ich meine, mich interessiert tatsächlich die Geschichte und insofern gibt es da viele, würde ich, also jetzt gerade mich interessiert tatsächlich, interessieren Fortschreibungen. Jetzt, ich würde sagen, jetzt auch Technik ist gerade ja hauptsächlich.
Ja, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja so langsam reagieren im Grunde genommen. Ne? Also woran liegt das? Das ist zum Beispiel auch ein zentraler Gedanke im Buch von dem Zeitredakteur Bernd Ulrich, Alles wird anders. Der sagt, wir reagieren einfach zu spät. Wir haben Instrumentarien für die verschiedensten Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, auch Internetkonzerne in den Griff zu kriegen, nicht nur Klima und so weiter, aber wir haben die Instrumentarien nicht.
Ich würde sagen, das ist beides. Ist jetzt mit, also der Verfügbarkeit der Daten, was damit gemacht wird, Edward Snowden oder sowas, das ist eigentlich, war ja, würde ich sagen, war auch so ein Schockmoment, aber eigentlich ging es danach genauso weit und hat zu keinen Veränderungen geführt. Insofern passiert da strukturell schon was, aber ich würde jetzt sagen, auf einer Handlungsebene von den einzelnen Leuten läuft es doch anders und da ist die Frage, ob sich da eben tatsächlich langsam fundamental Sachen verschieben. Und ich glaube, mich persönlich interessiert jetzt, inwiefern sich auch wahrscheinlich dann eher langsame, also Verhaltensmuster ändern, Gewohnheiten ändern, das, ja.
Okay. Wird gerne noch mal ein ganz konkretes Beispiel geben, ein einigermaßen aktuelles Beispiel, was ich meine mit den altgewohnten Instrumenten, wo wir versuchen, neue Probleme in den Griff zu bekommen. Da gehen also eine Million Kinder und Jugendliche auf die Straße und die Antwort der Großen Koalition ist irgendwas mit Pendlerpauschale, die sich irgendjemand in den 70ern ausgedacht hat und die einfach überhaupt nichts mit einem strukturellen Handeln und angemessenen Reagieren auf diese Katastrophe, die auf uns zukommt, sichtbar auf uns zukommt, zu tun hat. Das ist ein Musterbeispiel für das, was ich meine mit, wir versuchen mit Instrumenten Studenten des 20. Jahrhunderts, die Probleme des 21. Jahrhunderts in den Griff zu kriegen. Und das Schlimme ist, dass sogar ganz viele Expertinnen und Experten daran scheitern, richtig einzuschätzen, was das eigentliche, die eigentliche Problematik darstellt. Und das ist für mich ein wiederkehrendes Muster, das ich in meinem Buch versuche zu beschreiben. Da kann man jederzeit anderer Meinung sein. Da ist es natürlich eine Frage der Perspektive, wie man da drauf schaut. Aber ich sehe dieses wiederkehrende Muster, das wir noch nicht realisiert haben, vor allem auf politischer Ebene, vor allem auf Ebene der Eliten in den liberalen Demokratien, dass das 21. Jahrhundert in vielen Bereichen komplett anders funktioniert, als wir das bisher gedacht haben. Und dass es in ganz vielen Bereichen die Instrumente, die man entwickelt hat, um sowas wie eine gewisse politische Kontrolle herzustellen, sich so nicht mehr anwenden lassen.
Okay. Wir bleiben im Moment mal noch bei Ihrem Buch, dann kommen wir zu Ihrem. Sascha Lobo, ein gewichtiger Teil Ihres Buches widmet sich der Digitalisierung unserer Gesellschaft. Das ist so das letzte Drittel, würde ich mal sagen. Und zwar unter den Aspekten der Kontrolle, der Verschmelzung von Mensch und Maschine, des netzbasierten Massenmobbings, des digitalen Kapitalismus, der Arbeitsverhältnisse grundsätzlich verändert. Und dabei gibt es einen zentralen Satz, den ich zitieren darf. Wir steuern auf eine digitale Gesellschaft zu, in der selbst Experten ganz alltägliche Zusammenhänge ihrer eigenen Arbeit nicht mehr durchdringen. Das ist, finde ich, ein wichtiger Aspekt. Da können wir vielleicht sogar gleich noch auf Ihren Roman übergehen, weil das hat schon eine ganze Menge miteinander zu tun. Das heißt, im Grunde genommen, wir verstehen nicht mehr, was wir selbst erschaffen haben.
Ich glaube, das ist sogar eine Grundkonstante der Menschheit, dass sie nicht versteht, was sie erschafft. Also Goethes Zauberlehrling steht ja letztlich für uns alle, auch für diejenigen, die selber am Verlauf der Welt mitstricken. Aber man konnte das beobachten bei einem der zentralen Momente der Realitätsschocks der letzten Jahre. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich mich gewundert habe. Irgendwie dachte ich, die Welt sei verrückt geworden vor ein paar Jahren, ist aus den Fugen geraten. Ich habe mit anderen Menschen gesprochen, die haben das mir gespiegelt, haben gesagt, ja, ich habe auch dieses Gefühl. Und dem habe ich angefangen, hinterher zu recherchieren. Und ein zentraler Moment war dabei, dass tatsächlich in den Vereinigten Staaten 2016 diese unglaubliche Flitzpiepe von Donald Trump gewählt wird. Und zwar, und das ist genau der wichtige Punkt, entgegen der Prognose von ungefähr sämtlichen Expertinnen und Experten. Und ich habe das recherchiert. Die New York Times hat ein paar Tage vor der Wahl noch gesagt, 90% Hillary Clinton. CNN hat gesagt, 91% Hillary Clinton. Und ein Team von kalifornischen Wissenschaftlern der wichtigsten und tollsten Universitäten der Welt hat sich zusammengesetzt mit dem Ziel der Vorhersage der Chance, wie groß ist die Chance, dass Hillary Clinton gewählt wird, und hat 99% rausgefunden. Das sind also die besten Experten, die wir da hatten, die haben sich komplett getäuscht bei dem, was rauskam. Und ich glaube, das ist ein schönes Symbol dafür, dass wir in einer Art Krise der Expertise gelandet sind. Und das wiederum basiert darauf, dass sich die Welt in vielen Bereichen schneller gewandelt hat, als selbst die Experten in den unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel Wahlvorhersagen, treffen, gedacht haben. Das ist für mich dieses Muster, dieses Prinzip dahinter.
Jetzt kommen wir mal zum Roman, Philipp Schönthaler. Bei Ihrem Helden, ich glaube namenlosen Helden, soweit ich das in Erinnerung habe, in Ihrem neuen Roman Der Weg aller Wellen, funktioniert die biometrische Identifikation nicht mehr, als er zu seinem Arbeitsplatz möchte. Das ist die Werbeabteilung eines Hightech-Unternehmens und offensichtlich in Kalifornien angesiedelt. Da kann man sich schon einiges dabei denken, was damit eventuell gemeint ist. So wird es aber nicht genannt, aber könnte man vor Augen haben. Kurz darauf nimmt ihn auch der Shuttlebus nicht mehr mit, weil auch hier er nicht mehr identifizierbar ist. Dann findet dieser Held nur noch schwer Zugang zu seiner Wohnung und wird schließlich aus seiner Wohnung auch herausgeworfen, kann man so sagen. Alles aufgrund einer Nicht-Identifizierbarkeit. Ich weiß nicht, mit der Hand ging das, glaube ich, irgendwie das...
Genau, ein Handwehenleser ist es in dem...
Oder sowas, so ein Leser, ganz genau. Es kann ihm niemand helfen, es kann ihm auch niemand erklären, wie es zu dieser Situation kommt. Er versucht, zu seinem Chef irgendwie Kontakt zu kriegen. Es funktioniert nicht. Offensichtlich haben digitale Steuerungssysteme und Algorithmen sein Schicksal besiegelt. Wir wollen jetzt dieses spannende Szenario, das ist wirklich ein spannendes Buch, finde ich, das wollen wir jetzt nicht so weit ausweiten, weil wir ja nicht alles verraten wollen. Nur in so viel vielleicht, der Held, der bewegt sich wie in einem Kokon, dessen Teil er ist und auch sprachlich ist. Das ist das Interessante. Er kann im Grunde genommen aus diesem Kokon, aus diesem Denken überhaupt nicht wieder raus. Dieser Roman von Ihnen, der ist zum Teil in der Kritik als Dystopie bezeichnet worden. Ich finde diesen Begriff etwas fragwürdig, der Dystopie. Es ist, wird natürlich etwas entwickelt, was, in dem wir noch nicht selbst leben, richtig. Aber es verschwimmt sehr mit unserem gegenwärtigen Verhältnissen. Oder wir sind auf dem Weg dorthin. Und ich glaube, in die Richtung ging das, oder? Oder sowas
würde ich
gemeint.
Ich zustimmen, ja. Ich hätte es jetzt auch nicht als Dystopie tatsächlich bezeichnet. Also von dem technischen Stand, der beschrieben wird, sind es eigentlich alles Phänomene, die so mehr oder weniger da sind. Es wird dann abstrahiert ein Szenario daraus gesponnen. Aber ich hätte es auch eher als in der Gegenwart spielend,
in die Zukunft hinüberspielend sozusagen.
Ich glaube eben auch dann vielleicht, da schließt es an Sascha Lobo wieder an, insofern das Verständnis, was in der Technologie war, was das heißt mit, also ja, dass Menschen digital erfasst werden, da eine digitale Identität kreiert wird, zu der wir jetzt nur begrenzt Zugang haben, wenn Facebook, Google oder sowas über Werbeplattformen die Identität eben dann nochmal ein anderes Muster uns anders liest und ja. Gibt es Eric Schmitz.
Aber das heißt ja im Grunde genommen auch, die Menschen, die dort arbeiten, bis in die Hierarchien eventuell rein, verstehen ihre eigenen Werkzeuge nicht mehr. Oder können ihre Arbeit gar nicht mehr selbstbestimmt ausführen, weil sie irgendwie gelenkt werden. Das hat ja auch was damit zu tun, mit dem, was wir gerade gesagt haben. Wir werden quasi im Grunde genommen fast überholt. Wir verstehen unsere Instrumentarien nicht mehr.
Also die Unterstellung des Gelenktwerdens, die halte ich nicht für sinnvoll und auch nicht für richtig.
Okay.
Ich würde eher das Umgekehrte sagen, dass wir jetzt bemerken, auch übrigens viel anhand von digitalen Phänomenen, wie groß die Kontrollillusion des 20. Jahrhunderts war und dass die an vielen Dimensionen einfach platzt. Wenn wir so als westliche Gesellschaften davon sprechen, wie sich das ausformuliert, dann hoffen wir ja manchmal geradezu, dass Google das irgendwie so fernsteuert. Meine Erfahrung ist eher ein Gegenteil, nämlich dass jetzt offenbar wird, wie wahnsinnig wenig Kontrolle wir inklusive der Politik über den tatsächlichen Verlauf der Dinge haben. Und das spiegelt sich bis in die Diskussion in Details wieder. Die Allmacht der Digitalkonzerne ist in den meisten Fällen eine behauptete Allmacht. Faktisch ist sie so ein bisschen zusammengezimmert und zusammengehofft, von den einen auch zusammen befürchtet. Ich glaube nicht, dass diese Allmacht vorhanden ist. Ich sehe viel mehr Anzeichen dafür, und das, so lese ich diesen Ausschnitt auch. Ich sehe viel mehr Anzeichen dafür, dass wir einfach jetzt sehen müssen, wir haben die Kontrolle verloren, das ist das Gegenteil von gelenkt werden. Das ist eher so wie ein Wasserschlauch, der so wild hin und her spritzt. Also
okay, ich wollte noch mal ganz kurz auf ein Zitat von Ihnen eingehen, was ich auch wichtig finde. Sie haben gesagt, da hat Ihr Verlag Sie zitiert, man muss den Dingen einen Namen geben. Jetzt vielleicht noch eine relativ kurze Antwort, weil wir auch noch auf ein anderes ganz kurzes Thema kommen wollen. Was meinen Sie damit? Wir müssen den Dingen einen Namen geben.
Der Gedanke von der Biometrie weitergedacht. Also dass eben Sachen müssen identifizierbar werden, damit sie kontrolliert werden können. Und ich würde da zustimmen, dass es die Allmacht gibt so nicht. Aber vielleicht ist das gerade, oder zum Teil ist es auch gerade das Übel, weil die Instrumente, die angewandt werden, werden eben fehlerhaft oder schlecht angewandt. Insofern gibt es eine Artificial Stupidity auch, die, glaube ich, trotzdem sozial wirkmächtig ist, aber auch reale Folgen zeigen. Und insofern ist es auch genauso problematisch, dass
ich
glaube ich
unbedingt. Trotzdem. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Wir können inzwischen anhand der Stimme die Wahrscheinlichkeit für eine klinische Depression berechnen. Das ist eine tatsächlich funktionierende Technologie. Da kann man an der Stimme, an bestimmten Stimmfrequenzen wahrnehmen, wie groß ist die Chance auf eine klinische Depression. Und wenn man sich jetzt das Bild vor Augen führt, ein Arbeitgeber erfährt also, der Anrufer, der sich da gerade bewirbt, der hat mit 62,4% Chance eine klinische Depression, dann ist völlig egal, wie gut der Wert ist, dann wird er einfach dem soziale Folgen folgen lassen. Egal, ob das stimmt oder nicht. Und das ist genau der Hebel.
Jetzt hätte ich noch viele Fragen hier gehabt. Ja. Das ist sehr schade, dass wir da nicht weiter diskutieren können, weil es gibt schon zwischen Ihnen, glaube ich, eine ganze Menge Möglichkeiten, das Thema, obwohl Roman und Sachbuch, das weiter zu diskutieren. Aber es muss hier ein Ende finden, unser Gespräch. Ich danke Ihnen, Philipp Schönthaler und Sascha Lobo, dass Sie zu uns in diese Sendung gekommen sind zum Büchermarkt. Danke auch dem Publikum fürs Zuhören und Zuschauen. Philipp Schönthalers Roman Der Weg aller Wellen ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen. 269 Seiten, 22 Euro. Das Buch Realitätsschock, 10 Lehren aus der Gegenwart von Sascha Lobo wurde bei Kiepenheuer und Witsch verlegt. 391 Seiten, 22,70 €. Nach uns und den Nachrichten geht es dann weiter mit Forschung aktuell. Und morgen hören Sie an dieser Stelle im Büchermarkt meinen Kollegen Jan Drees. Da wird es dann um Klassiker der Weltliteratur gehen und wie Sie bei Verlagen die Kassen klingeln lassen. Ich verabschiede mich von Ihnen. Mein Name ist Angela Gutzeit.